die Auswahl dieser Lieder, beziehungsweise eigentlich muss ich sagen, danke Heiliger Geist für die Auswahl dieser Lieder. Weil wir haben es gar nicht besprochen, welche Lieder er aussucht, aber er hat genau die richtigen ausgesucht. Die Jesus erstmal ganz groß machen. Weil wir reden so leicht als Kirchenchristen von Gott und von Jesus und feiern Gottesdienste und übersehen dabei ganz oft die Dimension, was da passiert ist. Gott, der Allmächtige, der Schöpfer, wird Mensch, weil er sagt, ich möchte bei dir sein. Ich möchte dir begegnen. Ich möchte dich anrühren. Du bist mir wichtig. Für jeden Sonntag gibt es ja einen Bibelvers, den sogenannten Wochenspruch. Und der heißt diesmal, von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Und da steckt auch was drin von dieser überwältigenden Größe Gottes. Er kommt nicht knausrig und naja, für dich habe ich vielleicht ein bisschen was und du kriegst noch einen Rest und naja, da langt es vielleicht nicht mehr, sondern Gott hat die Fülle, Gott ist die Fülle. Und Gott will, dass wir davon nehmen und nehmen und nehmen und nehmen. Von dieser Gnade. Gnade ist ein schönes Wort mit G. Wir haben gerade so viele Gs. Wir sind im Gottesdienst. Handy hat auch G. 2G, 3G, 4G, 5G. Konfirmanden, wir haben ein Buch, das heißt Geh mit, 7G sind da sogar. Bei Veranstaltungen haben wir 2G oder 2G plus oder vielleicht sogar 3G. Manche verwenden so ein G-Wort auch als Geburtstagswunsch. Hauptsache gesund. Glückwunsch übrigens ist auch ein G. Wobei Hauptsache gesund ist sowas, wo ich gerne einhake. Denn was ist dann mit denen, die nicht gesund sind? Eine Kollegin von mir, die ein behindertes Kind hat, die hat das gerade kürzlich gesagt, Hauptsache geliebt ist auch ein G. Hauptsache geliebt, das ist wichtig. Denn wie viele gesunde Leute gibt es, die ihr Leben hassen, weil sie spüren oder meinen, sie sind nicht geliebt? Und wie viele Leute, die eine Einschränkung haben, sind durchaus sehr zufrieden mit ihrem Leben, weil sie spüren und merken, ich bin geliebt. Hauptsache geliebt. Das ist so eine ganz wichtige Sache. Aber das alles hilft uns manchmal nicht so im ganz normalen Alltag. Denn da gibt es Tage, über die wollen wir am liebsten gar nicht reden. Da geht gar nichts. Da ist das Gefühl äußerst bescheiden. Da haben wir keine Kraft, keine Lust auf irgendwas. Uns fehlt der Wille, irgendwas anzupacken. Nur negative Gefühle. Tage, wo wir dann sagen, am liebsten würde ich mich besaufen oder vielleicht tun wir es auch. Oder man nimmt irgendeine Tablette. Tage, wo man davonlaufen möchte. Tage, wo es einem so geht, ach, wenn ich jetzt einen Herzinfarkt kriegen würde, wäre es auch wurscht. Dann wäre ich einfach weg. Wenn mich ein Auto platt macht, wäre mir jetzt gerade egal. Dann ist einfach endlich Schluss. Nicht, dass man jetzt deswegen gleich suizidgefährdet ist, aber wo einem einfach alles zu viel ist und man alles nicht mehr mag. Bitte nicht noch länger nachdenken heute über mein Versagen. Und das ist, sind Tage, die haben auch Christen. Die haben auch gute Christen. Natürlich gibt es auch tolle Tage, da funktioniert alles, das ist mir happy. Aber an so einem Tag kann jeder happy sein, wo alles funktioniert. Aber manchmal kommen wir als Christen in so einen Konflikt, wenn so ein Tag kommt, der äußerst mies läuft. Wo wir uns vollkommen schwach fühlen und daneben und alles andere als christlich. Solche Tage haben auch gute Christen, wo man sagt, oh, das ist ein Glaubensvorbild. Solche Tage hatte auch der Apostel Paulus, wo er sagt, am liebsten wäre es mir, wenn ich jetzt weg wäre. Usch, könnte ich doch nur meinen Körper verlassen. Es ist alles so elendig. Und der Paulus ist uns sicher ein großes Glaubensvorbild. Da würden wir alle sagen, Mensch, wenn ich so einen Glauben hätte wie der, das wäre ja ganz super. Nee, aber das gibt's. Und das hat jetzt nichts mit Glauben zu tun. Dass der Glaube in dem Moment schwach wäre. Dass wir falsch glauben. Sondern manchmal ist es tatsächlich einfach so. Die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? Weil wir können es nicht verhindern, dass irgendwelche Gefühle in uns entstehen. Es kommt ein blöder Gedanke, es kommt eine schwierige Situation im Laufe des Tages, wo wir vielleicht auch versagen. Dadurch entstehen negative Gefühle, da sind wir als Christen auch nicht davor gefeit. Aber wie gehen wir damit um? Und das hat was zu tun mit der Blickrichtung. Deswegen war ich so dankbar über die Lieder jetzt am Anfang, weil da ging es nur um Jesus. Jesus ist kommen, der Durchbrecher der Bande. Jesus ist kommen, der starke Erlöser. Jesus wurde einfach ganz groß gemalt, dass wir auf ihn schauen und sagen, das oder der, besser gesagt, ist mein Leben. Das ist meine Zukunft, das ist meine Identität. Ein bisschen kann man es vielleicht auch sich abgucken bei Sportlern. Jetzt ist gerade viel Wintersport, Einzelsport, Mannschaftssport oder beim Fußball auch so. Und da ist es genauso. Das sind Weltklasse-Sportler. Die haben Monate oder Jahre lang trainiert, gerade jetzt so mit Blick auf Olympia. Und dann haben sie ein Rennen und die Biathleten schießen daneben. Die anderen Feldern beim Slalom ein und nichts. Null. Nicht einmal letzter Platz, sondern ausgeschieden. Weg. Fußball. Dicke Klatsche. Eigentor geschossen. Aber was? Das hört man so aus den Interviews raus. Was sagen sich dann die Sportler selber oder was sagen die Trainer? Die sagen, wir schauen jetzt nicht auf das, was da schiefgegangen ist, sondern wir fokussieren uns ganz wieder auf das nächste Rennen, auf das, was kommt. Das andere haken wir ab. Die Sportler machen da oft ganz viel mentales Training, um auf die richtigen Sachen zu schauen. Und das ist genau etwas, was wir als Christen eigentlich auch machen müssten. Dass wir schauen in unseren Schwierigkeiten im Ringen, in diesen Versagenstagen. Nicht, oh, wo habe ich denn noch versagt? Und ja, vor einer Woche war es ja auch schon so. Und graben nach all dem Müll, den wir so im Lauf des Lebens durchaus angesammelt haben. Sondern dass wir sagen, halt, fokussieren auf das, was Realität ist. Nämlich Jesus, der gekommen ist. Paulus sagt es den Leuten, ihr seid mit Christus gestorben. Damit meint er, wenn du tot bist, dann kann die Sünde dir nichts mehr anhaben. Dann hat sie keine Macht mehr über dich, weil du bist ja gar nicht mehr da. Du bist mit Christus gestorben. Du bist aber auch mit ihm auferstanden. Und du bist von Gott neu gemacht worden. Und schau auf das, was Gott aus dir gemacht hat. Und auf den, der sich in deinem Leben verwirklichen will. Paulus sagt es wieder so, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Christus will sich in dich, in dir verwirklichen. Dazu ist es aber wichtig, dass wir auf Christus schauen. Wenn ein Mensch, der vielleicht im Slum gelebt hat, auf einmal von einem König adoptiert wird. Und der Mensch schaut immer nur zurück in den Slum, ins Slum, in sein Dreckloch. Dann wird er sich immer weiter so verhalten, wie halt die Leute aus dem Dreckloch. Weil er nichts anderes sieht. Aber wenn er adoptiert ist und mit dem König in das Schloss geht und darauf schaut, dann lernt er, in dieser neuen Identität zu leben. Er wird sich trotzdem an die alten Zeiten erinnern. Ihm werden trotzdem manche dieser Worte, die er da gebraucht hat, auch im Schloss sagen. Aber das, was seine Identität prägt, ist das Neue. Und wir haben oft einen Haken in unserem Glauben, weil wir, wieder so ein Wort mit G, weil wir die Gebote haben. Und wir verstehen Gebote dann immer ganz schnell als Gesetze. Und wenn wir die Gesetze nicht genau befolgen, dann sind wir unten durch. Und wir sind unglaublich geschult, unsere Fehler zu sehen. Nicht, dass ich die Fehler verheimlichen will. Nicht, dass ich sagen will, das zählt alles nicht. Gott will, dass wir uns verändern. Aber diese Fehler sollen keine Macht über mein Leben haben. Wenn ich aber immer nur auf die Fehler schaue, dann verdrießt es mir mein Leben. Wenn ein Fußballer ein Eigentor schießt und beim nächsten Training sagt man, du bist doch der mit dem Eigentor, schießt ja nicht in die falsche Richtung. Und es wird ihm danach von jedem Trainer, von jedem Spielerkameraden vorgehalten, du mit deinem Eigentor. Der hat keine Lust mehr. Dem wird der Sport versaut. Wenn man dem Slalomfahrer, der einfällt, sagt, du kannst ja gar nicht Ski fahren, du fliegst raus. Macht aber keiner. Weil der Trainer genau weiß, der kann was. Der hat einfach so viel geübt. Der hat zwar jetzt eingefädelt, aber er ist gut. Deswegen habe ich ihn ja in die Mannschaft geholt. Und Gott hat uns genauso in seine Mannschaft geholt, sogar in seine Familie. Weil Gott genau weiß, du passt dazu. Du gehörst dazu. Und da ist jetzt nicht mal jahrelanges Training wichtig, sondern wieder dieses G-Wort, du bist geliebt. Gott hat sich einfach unendlich in dich verliebt, schon seit er dich geschaffen hat. Und deswegen hat er dich in seine Mannschaft, in sein Team, in seine Familie geholt. Und ihm ist im Prinzip wurscht, ob du jetzt 10-mal einfädelst und stürzt oder ob du 20 Eigentore schießt. Das ist nicht das Wichtige für ihn. Sondern er sagt, schau auf mich, sei bei mir, genieß meine Liebe, genieß meine Nähe, nimm aus meiner Gnade, nimm die Fülle. Schau nicht auf dein Versagen, sondern schau auf Jesus, den starken Erlöser. Auf den, der dich liebt. Der begeistert ist von dir. Kannst du dir versuchen, mal das vorzustellen? Dass Gott wirklich begeistert ist von dir, trotz allem, was schiefgegangen ist. Und dass er begeistert ist von dir und dich liebt in allem Schmerz, in dem du gerade bist. Und in aller Verzweiflung. Und in aller Schwäche. Und dass Gott sagt, schau auf mich. Bleib nicht in deinem Sumpf hängen. Ich habe das Neue schon vorbereitet und das gilt. Und du musst auch nichts Besonderes dafür tun, um jetzt einen christlichen Trick, um das zu kriegen. Sondern du kannst einfach Danke sagen. Danke, dass ich geliebt bin. Johannes hat das mal geschrieben, 1. Johannesbrief, Kapitel 3. Seht, welche eine Liebe der Vater zu uns hat, dass wir Gottes Kinder heißen. Und dann macht er noch einen Ergänzungssatz dazu, weil er weiß, wir reden ja auch manchmal, ach, wir sind doch alle Gottes Kinder und fühlen uns eigentlich eher wie die totalen Versager und vollkommen daneben. Und Johannes schreibt extra nochmal so einen Nachsatz, wir heißen nicht nur Gottes Kinder, sondern wir sind es auch. Das ist nicht nur ein Etikett, was wir uns irgendwo hinbacken dürfen, sondern Jesus sagt, ich habe dich neu gemacht. Und deswegen bist du Gottes Kind durch und durch. Vollkommen egal, ob du versagst oder nicht. Vollkommen egal, wie du dich fühlst. Vollkommen egal, wie andere dich bewerten oder du dich selber bewertest. Du bist Gottes Kind. Das sehen wir noch nicht immer. Ein Fußballer, der ein Eigentor schießt, der sieht in der nächsten Stunde sicher auch nur sein Versagen. Aber dann kommen die Mannschaftskollegen und der Trainer und sagen, vergiss es, kann passieren, passiert den besten Leuten, schau jetzt wieder aufs Gegnerische tue. Und deswegen ist dann auch wieder ein G-Wort Gemeinschaft so wichtig. Dass wir als Christen immer in Gemeinschaft leben. Denn manches können wir uns selber ganz schlecht sagen. Wenn ich Mist gebaut habe, dann kommt es schlecht an, wenn ich mir auf die Schulter klopfe. Wird schon wieder. Da brauchen wir die Gemeinschaft. Da brauchen wir die anderen, die sagen, du, kann passieren. Aber schau, Jesus sagt, ich bin ein für alle Male für alle Sünden gestorben. Ist schon erledigt. Ist nicht nur eingeredet, ist eine Tatsache. Du kannst wieder weitergehen. Du kannst aufstehen. Du kannst dich freuen. Du kannst lachen über dein Versagen. Das soll dir nicht ankleben an deinem Leben. Das soll dich nicht zum Stolpern bringen. Einfach weitergehen. Hast du Menschen, die so weit mit dir gehen, oder mit denen du so dein Leben teilen kannst, dass die dir sagen können, wenn es dich hingelegt hat, ich bin bei dir, ich helfe dir auf, aber wir gehen weiter. Ich lasse dich nicht liegen, ich lasse dich nicht hängen. Sucht euch Menschen, mit denen ihr Leben teilen könnt. Das ist der Sinn von christlicher Gemeinschaft. Ob das nun in der Gemeinde direkt ist oder in einem Hauskreis oder eine Zweierschaft auch nur, das können zwei Leute sein. Es kann ein Ehepaar sein, was sich so gut tragen kann. Aber das ist ein ganz wichtiges G. Und dann darf das in uns wachsen. Wir verwandeln uns in das, was wir anschauen. Schaust du immer nur deine Probleme an, wirst du selber immer mehr zum Problem und empfindest dich immer mehr als Problem. Schaust du mehr auf Jesus, dann wirst du dich immer mehr in Jesus verwandeln, von deinem Wesen her. Du wirst ihm immer ähnlicher werden. Und das ist das, was Gott möchte. Und dazu gehen wir zusammen. Das ist unser gemeinsamer Weg.